Ich grüße euch auch im Namen des Herrn Jesus, diesem Sonntag und Muttertag. Da wir Muttertag feiern, geht es heute um die Mutter, aber nicht nur um die Mutter, sondern auch um die Frau. Die Frau nach dem Herzen Gottes. Denn es ist wichtig, dass wir auch Vater und Mutter als Ehepaar sehen. Und betrachten, für das Wohl der Kinder ist diese Beziehung zwischen Vater und Mutter auch sehr wichtig, sehr entscheidend. Und dadurch sind sie auch für die Kinder ein Vorbild. Wie schon angekündigt, soll es nächsten Sonntag dann um den Vater gehen. Das heißt nicht, dass der Vater jetzt nachgestellt ist in seiner Verantwortung. Vielleicht hätte man das zuerst letzten Sonntag behandeln sollen. Aber jetzt ist es diese Reihenfolge. Haben wir sonst nicht extra einen Sonntag Vatertag. Deswegen möchten wir also nächsten Sonntag, auch wenn Pfingstsonntag ist, über das Thema nachdenken, was heißt Vater sein nach dem, oder Mann sein und Vater sein nach dem Herzen Gottes. Lese einleitend einige Verse aus Sprüche 31. Ich werde heute nicht eine Textpredigt halten, sondern mehr eine Themenpredigt, aber ich möchte auch diese Verse lesen. Ich möchte mit Roland betonen, es geht auch um die Ledigen. Das Thema Frau sein betrifft auch die Ledigen. Das Thema Mann sein betrifft auch die Ledigen. Es geht um ein göttliches Prinzip, auch in der Gemeinde, und natürlich auch zu Hause. Gott hat nicht ganz andere Maßstäbe für zu Hause wie für die Gemeinde. Und umgekehrt auch nicht ganz andere Maßstäbe für die Gemeinde wie für zu Hause. Ich finde das so auf jeden Fall nicht in der Bibel, dass die Prinzipien Gottes hier und dort gelten. Das muss uns vielleicht noch manchmal ein bisschen bewusster sein, auch im praktischen Leben, dass also diese Prinzipien hier und dort gelten. Sprüche 31, Vers 10 bis 15 und dann von 25 bis 31. Zu Hause kann man gerne den ganzen Abschnitt lesen. Sprüche 31, Abvers 10. Eine tüchtige Frau, wer findet sie? Sie ist weit mehr wert als die kostbarsten Perlen. Auf sie ist verlässt sich das Herz ihres Mannes. Und an Gewinn mangelt es ihm nicht. Sie erweist ihm Gutes und nichts Böses. Alle Tage ihres Lebens. Sie kümmert sich um Wolle und Flachs und verarbeitet es mit willigen Händen. Sie gleicht den Handelsschiffen, aus der Ferne bringt sie ihr Brot herbei. Bevor der Morgen graut, ist sie schon auf. Sie gibt Speise aus für ihr Haus und bestimmt das Tageswerk für ihre Mägde. Ab Vers 25. Kraft und Würde sind ihr Gewand, und sie lacht angesichts des kommenden Tages. Ihren Mund öffnet sie mit Weisheit und freundliche Unterweisung ist auf ihrer Zunge. Sie behält die Vorgänge in ihrem Haus im Auge und ist nie das Brot der Faulheit. Ihre Söhne wachsen heran und preisen sie glücklich. Ihr Mann rühmt sie ebenfalls. Viele Töchter haben sich als tugendhaft erwiesen, du aber übertriffst sie alle. Anmut ist trügerisch und Schönheit vergeht, aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt werden. Gebt ihr von den Früchten ihrer Hände und ihre Werke werden sie rühmen in den Toren. Als ich mal zum Muttertag meiner Mutter diesen Text aufgeschrieben hatte und ihr geschrieben hatte, so bist du, dann hat sie mir später erzählt, dass sie geweint hat. Ich dachte, ja, sie sieht mehr ihre Fehler, die sie macht, und das hat sie dann doch sehr berührt. Das Thema eine Frau nach dem Herzen Gottes, die Verantwortung der Frau in Ehe und Familie, mit folgender Gliederung. Erstens die Frau als Hilfe des Mannes, dann der verborgene Schmuck der Frau nach 1. Petrus 3 und die Bedeutung der Mutter für die Kinder. Frauen wurden in der Geschichte, auch der Kirche, unterdrückt, geringer geachtet als die Männer. Doch diese Unterdrückung der Frau hatte ihre Begründung nicht in der Bibel, das will man heute gerne so darstellen, sondern in der griechischen Philosophie, die heute eher hochgehoben wird. Also die Begründung dafür, dass die Frau unterdrückt wurde, lag in der griechischen philosophischen Prägung des Christentums und des Nichtchristentums. Das hat aber mit dem Plan Gottes nichts zu tun, wie er in der Bibel vorgestellt wird. Heute erleben wir das Gegenteil. Frauen wollen sich befreien aus, vielleicht aus tatsächlicher, auch aus vermeintlicher Unterdrückung. Und es ist aber wichtig, dass wir heute auch wieder ganz neu darüber nachdenken und lernen, wie hat sich Gott das Zusammenleben vorgestellt in Ehe und Familie. Wie hat sich Gott die Verantwortung von Mann und Frau vorgestellt? Und das stellt sich heraus, meine ich, wenn wir ehrlich sind, dass Gottes Weg immer noch der heilsamste und der beste Weg ist. Ich möchte aus einem Buch von Lawrence Krepp zitieren zum Thema Frau sein. Ich finde das sehr passend als Einstieg. Lawrence Krepp schreibt, wenn Frauen feminin, also weiblich sind, gewinnen ihre Männer Selbstvertrauen. Wenn sie Verantwortung übernehmen und fühlen sich in tiefer Liebe und großer Achtung zu ihrer Frau hingezogen. Die Anteilnahme und Liebe ihrer Frau bedeutet ihnen mehr als lang ersehnte Ehre und Erfolg im Beruf. Also es ist wichtiger für die Männer, dass sie eben diese Anerkennung von den Frauen bekommen als der Erfolg im Beruf. Sie fühlen sich im tiefsten Bereich ihres Wesens gestärkt, dort, wo nur ihre Frau sie mit ihrer Weiblichkeit erreichen kann. Dort, wo nur ihre Frau sie mit ihrer Weiblichkeit erreichen kann. Und es ist, wie gesagt, wichtig, dass wir darüber nachdenken, was wollte Gott zum Ausdruck bringen, als er das, also über Mann und Frau in seinem Wort gesprochen hat und spricht. Zum Ersten die Frau als Hilfe des Mannes. Damit beziehe ich mich auf 1. Mose 2,18. Gott schuf den Mann zuerst, stellte ihn in die Schöpfung als Verantwortlichen. Das greift Paulus später auf, das ist auch buchstäblich so gemeint. Der Mann trägt also für diese Schöpfung hier die Verantwortung Gott gegenüber, ist der Stellvertreter Gottes in der Verwaltung der Schöpfung. Und dann heißt es, Gott will ihm eine, nach der Luther-Übersetzung, eine Gehilfin machen, die ihm gegenüber sei. Das Wort Gehilfin, ja, damit können wir heute manchmal sehr wenig anfangen, tönt eher negativ, aber wenn wir das Wort im Alten Testament untersuchen, dann merken wir es absolut nicht negativ gebraucht. Das hebräische Wort heißt Eser, und das heißt wörtlich Hilfe. Wenn wir die Stellen untersuchen im Alten Testament, wo das Wort gebraucht wird, dann sehen wir, dass das Wort in 22 Versen gebraucht wird, aber immer nur von Gott positiv verwendet wird, außer an dieser Stelle. Das heißt, wenn es nicht von Gott verwendet wird, dann wird es negativ verwendet. Menschen können nicht helfen, nur Gott kann helfen. Damit sagt Gott hier, also nichts Negatives über die Frau, sondern etwas sehr Positives. Die Frau des Mannes hat hier eine Möglichkeit, dem Mann zu helfen, die sonst niemand hat. Auch nicht die Tiere. Also damit einige Aspekte zum Thema Hilfe des Mannes, Gehilfen. Das ist in der Bibel absolut nichts Negatives, sonst wäre es auch negativ, dass Gott unsere Hilfe ist. Und so lesen wir in Hosea 13, Vers 9, wo Gott zu Israel sagt, Israel, du bringst dich ins Unglück, denn deine Hilfe steht allein bei mir. Luther übersetzt dein Heil, ist das gleiche Wort. Deine Hilfe steht allein bei mir, sagt Gott. Es ist also keine negative Abwertung der Frau. Die Frau ist auch keineswegs damit eine Sklavin des Mannes. Das ist nicht biblisch, dass die Frau als Sklavin des Mannes mehr oder weniger gesehen wird. Ihre Würde soll vielmehr vom Mann beachtet werden. Das, was wir im 1. Petrusbrief nicht gelesen haben, aber dort in Vers 7 steht. Die Frau soll auch mitdenken. Wenn sie eine Hilfe sein soll, dann muss sie auch mitdenken. Dann trägt sie auch mit Verantwortung. Also eine Frau soll nicht einfach das Denken ausschalten und sagen, mein Mann denkt ja für mich. Nein, ich denke für den Mann, wir denken zusammen. Das heißt aber, dass die Frau ihre Verwirklichung nicht in der Selbstverwirklichung finden kann, sondern vielmehr dadurch, dass sie dem Mann zur Seite steht. Denn nach dem Sündenfall heißt es, sagt Gott zu Eva, 1. Mose 3, Vers 16, dein Verlangen wird nach deinem Mann sein. Das Wort Verlangen, das nur dreimal im Alten Testament erscheint, ist abgeleitet vom Wort voll sein oder überfließen. Damit können wir auch sagen, deine Erfüllung findest du durch deinen Mann. Natürlich erst in Gott, das ist ganz klar, nicht unabhängig von Gott. Es wäre falsch, wenn wir jetzt die ganze Fülle, Erfüllung des Lebens im Mann suchen würden oder in der Ehepartnerin. So geht's nicht. Krepp weist darauf hin, ich zitiere ihn, eine Frau fühlt sich dann besonders weiblich, wenn sie ihre Gabe, Beziehungen zu stärken und andere Menschen zu ermutigen, entfalten kann, indem sie andere dazu einlädt, den Segen einer Beziehung zu erleben. Frauen fühlen sich also nicht erfüllt im Leben durch Karriere im Beruf. Weniger auf jeden Fall als der Mann. Manche Umfragen haben gezeigt, dass Frauen diese Karriere sogar als Gefährdung ihrer Erfüllung sehen. Das beachtet man ja heute gar nicht, nicht? Also Umfragenforschungen haben gezeigt, dass Frauen eher die Karriere als Gefährdung ihrer inneren Erfüllung sehen, während das beim Mann ganz anders ist. Gott hat also den Mann als sein Stellvertreter in die Schöpfung gestellt, als Hausverwalter und ihm die Frau zur Seite gestellt und deswegen hat die Frau ein besseres Einfühlungsvermögen als der Mann. Und ist personenbezogener als der Mann. Der Mann braucht umgekehrt dieses Einfühlungsvermögen und dieses Personenbezogensein des der Frau, um wirklich seine Verantwortung wahrnehmen zu können. Umgekehrt ist für die Frau wichtig, dass der Mann seine Verantwortung wahrnimmt, damit sie sich als Frau geborgen fühlen kann und den Schutz des Mannes auch erleben und den Segen davon erleben kann. Eine Frau, die das erlebt, wird auch eher bereit sein, sich körperlich hinzugeben. Es ist also wichtig, dass beide ihre Verantwortung wahrnehmen und dass nicht zu einem Tauziehen um die Führungsrolle kommt. Das ist für beide unheilsam, wenn es ein Tauziehen gibt. Weder in der Gemeinde ist es gut, noch in der Ehe. Paulus sagt sogar erst im Epheser 5, Vers 33, die Frau, dass sie den Mann fürchte. Ist doch wohl nicht gemeint, dass sie Angst haben soll, aber Roland haben 1. Petrus 3 das Gleiche gelesen, in Furcht. Das ist eine Ehrfurcht, zuerst Gott gegenüber, auch ein Respekt dem Mann gegenüber, das ist hier angesprochen. Wie wir Gott fürchten sollen, also Ehrfurcht haben sollen, so soll die Frau eben auch Ehrfurcht haben vor dem Mann und vor seiner Verantwortung, die er von Gott hat, nicht von sich selbst. Nun, Frauen haben den Schlüssel, aus Männern Männer zu machen. Frauen haben den Schlüssel, aus Männern wirkliche Männer zu machen. Männer nach dem Herzen Gottes. Das sehen wir ja im Sprüche 31, ich komme noch darauf zurück. Aber nicht dadurch, dass sie die Männer umerziehen. Manche meinen, jetzt wirst du sie, jetzt haben sie geheiratet, jetzt setz dich mal hin, jetzt gibt's mal eine Lektion. Es wird nicht funktionieren. Auch wenn es gut gemeint ist, aber es funktioniert einfach nicht. Wenn es funktioniert, dann habt ihr nicht einen Mann, der wirklich Mann ist. Der auch wirklich Verantwortung übernimmt. Das wird nur Schwierigkeiten geben, sondern indem man ihn ermutigt und unterstützt. Und eine solche Frau wird uns in Sprüche 31 beschrieben. Dort wird die Aufgabe der Frau beschrieben und das ist nicht immer eine leichte Aufgabe. Und das ist oft eine sehr schwierige Aufgabe. Vielleicht kennt ihr das Lied. Das bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein, sagt mein Mann. Das bisschen Abwasch macht sich von allein, sagt mein Mann. Wie eine Frau von heute darüber stöhnen kann, ist unbegreiflich, sagt mein Mann. Ja. Als Männer sollten wir das schätzen und wertschätzen und anerkennen, dass das nicht immer eine leichte Aufgabe ist. Aber es ist umgekehrt wichtig, dass die Frau, die hier beschrieben wird, eben auch den Mann in seiner Verantwortung respektiert. Dort heißt in Vers 10, in Sprüche 31, ihr vertraut das Herz ihres Mannes. Für Mann steht hier Baal, das heißt eigentlich ihr Besitzer. So ein bisschen hart, hä? Aber diese Frau hat das gar nicht so hart empfunden offenbar, sondern als wohltuend. Und das Wort Vertrauen heißt hier Batach, kann man auch übersetzen, er fühlt sich sicher in ihrer Gegenwart. Das ist ein Mann, der gerne in der Gegenwart seiner Frau ist, obwohl das die Frau eigentlich eine Hausunternehmerin ist, Managerin. Er fühlt sich nicht in Frage gestellt. Ihr vertraut das Herz ihres Mannes. Er muss sich nicht ständig beweisen vor seiner Frau. Und das heißt dann weiter in Vers 31 hier, Entschuldigung, 23, in Sprüche 31, 23, ihr Mann ist wohlbekannt, wo? In den Toren der Stadt. Wenn er unter den Ältesten des Landes sitzt. Ich sag, die Frau hat den Schlüssel, aus ihrem Mann einen wirklichen Mann zu machen. Wenn er mit den Ältesten Sitzung hält, den Ältesten des Landes. Das heißt, er ist einer der Führungskräfte des Landes. Und das ist die Frau, die ihn darin unterstützt. Einer Frau fällt es leichter, selbstlos zu sein und selbstlos zu dienen. Das ist etwas, was heute nicht so respektiert wird oder geachtet wird, aber eine solche Frau verliert nicht ihre Würde, sondern sie gewinnt die Würde. Denn es heißt, Vers 25, Kraft und Würde sind ihr Gewand und sie lacht des kommenden Tages. Damit zum nächsten, der verborgene Schmuck des Herzens der Frau. Ich beziehe mich auf 1. Petrus 3, Vers 3 bis 6. Und ich lese dort noch einmal 3 und 4. 1. Petrus 3, 3 und 4. Euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, Haarflechten und Ablegen von Goldgeschmeide oder Anlegen von Goldgeschmeide oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eures sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Der vor Gott sehr kostbar ist. Ich verstehe diese Stelle nicht so, dass eine Frau sich nicht schmücken soll. Es geht hier vielmehr um die erotische Bekleidung, die in der Bibel besprochen wird oder auch kritisiert wird. Und darum geht es auch im 1. Korinther 11, wenn dort die Kopfbedeckung angesprochen wird. Also es geht schlussendlich darum, dass sie sich nicht erotisch kleiden soll in der Öffentlichkeit. Das wird in Frage gestellt, das wird nicht gut geheißen. Aber es ist durchaus angebracht, wenn sich eine Frau für ihren Mann gut kleidet, schmückt. Das finden wir sogar im Hohen Lied, im Alten Testament. Frage ist nur immer, für wen macht man das? Macht man das, weil der Mann mich zu wenig beachtet, damit andere mich in der Gesellschaft sehen? Da wäre es natürlich falsch. Oder tun wir es für unseren Mann und für den Herrn? Denn das wird ja immer wieder betont, das soll im Herrn geschehen. Auch die Unterordnung dem Mann gegenüber, Kolosser 3, soll im Herrn geschehen. Oder Epheser 5, wie dem Herrn soll sich unterordnen. Das ist also richtig, aber die Frage ist immer, was ist meine Motivation? Wie verhalte ich mich und wie bin ich ein Vorbild auch für die anderen? Was hier betont wird, ist der verborgene Schmuck des Herzens, und der sanfte Geist. Und das ist etwas, was wir dringend brauchen. Wir als Männer, aber auch unsere Gesellschaft, auch unsere Kinder. Der sanfte Geist. Wenn ein Mann von der Arbeit nach Hause kommt und er hat dort den ganzen Tag gekämpft, hat Schwierigkeiten gehabt und er kommt nach Hause und muss dort weiterkämpfen, das ist nicht gerade passend oder angenehm, wenn sie dann ständig nörgelt. Vielleicht kennt ihr auch das andere Lied von Katja Eckstein. Dann heirat doch dein Büro. Du liebst es doch sowieso. Stell dir dort dein Bett hinein und schlaf mit Aktien und Computer ein. Ja, viele könnten so ein Lied singen, ne? Viele Frauen. Dann heirat doch dein Büro. Büro, was tut man, damit der Mann gerne nach Hause kommt? Wenn er nach Hause kommt, spät, um 9:30, 10:00, weiß nicht wann, dann kriegt er erstmal eine Lektion, nicht? Dann bleibt er das nächste Mal wahrscheinlich noch eine halbe Stunde länger und kommt eben gerade nicht früher. Stattdessen sollten wir einfach mal versuchen, ihm das zu Hause schön zu machen. Angenehm. Manche sind vielleicht mit dem Fernseher verheiratet. Dann sollte man vielleicht mal überlegen, schaue ich mal mit ihm zusammen ein Fußballspiel oder sonst was. Wie können wir es uns schön machen? Dass man nicht immer dann eben noch nörgelt dazu, wenn der Mann dann schon im Büro zu kämpfen hat oder dann am Arbeitsplatz, sondern dass man Respekt auch zeigt. Und damit zum Dritten, die Bedeutung der Mutter für die Kinder. Politiker trauen sich das heute nicht mehr zum Ausdruck zu bringen. Das ist doch eine wichtige Aufgabe für die Frau, für die Kinder da zu sein, für die Familie da zu sein. Wichtiger sogar als der Beruf. Man traut sich das nicht, aber nach wie vor meine ich, das ist sehr entscheidend für die Zukunft unserer Gesellschaft. Sehr entscheidend. Und Frauen haben da für die Kinder ein besonders feines Gefühl. Ich habe gehört, dass eine Studie gemacht wurde und die hat ergeben, dass die Väter ungefähr ein Pflegemädchen ersetzen können, aber nicht die Mutter. Ich sage nicht, dass die Väter nicht ganz wichtig sind für die Erziehung. Das ist das nächste Mal, nächsten Sonntag. Aber wenn die Väter die Mutter ersetzen in der Erziehung, das funktioniert nicht. Sie haben nicht dieses Feingefühl, das das Kleinkind besonders braucht. Und dieses besondere Bedürfnis des Kleinkindes, das auch sehr entscheidend ist für die spätere Gottesbeziehung, das kommt schon im Psalmen zum Ausdruck, Psalm 22, Vers 10 und Psalm 131, Vers 2. Im Psalm 22, Vers 10 lesen wir: Du hast mich aus meiner Mutterleib gezogen, du führtest mich zum Vertrauen, das gleiche Wort, das in Sprüche 31, 10 vorkommt, zur Sicherheit, zur Geborgenheit, können wir auch übersetzen, an der Brust meiner Mutter. Dort hat das Kind Gottvertrauen gelernt. An der Brust der Mutter und des Vaters, kann man vielleicht noch ergänzen. Oder Psalm 131, Vers 2, fürwahr, meine Seele ist still und ruhig geworden, wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter, wie ein entwöhntes Kind, so ist meine Seele in mir. Nicht alle Mütter können stillen, aber man kann sich Zeit nehmen fürs Kind, auch Väter. Es ist ganz wichtig, dass Kleinkinder in den ersten Jahren viel Geborgenheit erfahren. Werner Neuer weist in einem Buch darauf hin, sagt, wie wichtig diese Geborgenheit ist, damit ein Kind sich gesund entwickelt. Und er schreibt, 7,5 Mal so häufig als aus irgendeinem anderen Grund wird der Mensch im Jugendalter kriminell, wenn er in den ersten Lebensjahren nicht in der konstanten, beständigen Nähe einer Mutter gelebt hat. 7,5 Mal so häufig wird ein Kind kriminell, das nicht erlebt hat. Also vergisst nicht, auch wenn ihr Großmütter seid. Ne? Wie gesagt, auch der Vater ist hier ganz wichtig, dass man sich dafür Zeit nimmt. Und da wird hier in Sprüche 31 auch die Unterweisung angesprochen. Vers 26, diese Mutter tut ihren Mund auf mit Weisheit und auf ihrer Zunge ist freundliche Unterweisung. Unterweisung kommt aus dem Wort Gottes. Die Weisheit, die angesprochen wird, zeigt, dass Gottes Wort so weitergegeben wird, dass es praktisch umsetzbar ist. Das ist Weisheit in der Bibel. Das heißt nicht einfach viel Wissen über Weisheit, über Sterne oder Weisheit oder Philosophie, sondern dass man Gottes Wort ins Leben umsetzen kann. Das ist wahre Weisheit. Das ist natürlich nur möglich durch Jesus Christus. Und wörtlich gesehen heißt es hier Unterweisung der Gnade. Der Gnade. Und die Gnade Gottes hat sich natürlich besonders in der Sendung seines Sohnes Jesus Christus offenbart. Jesus ist die Fülle der Gnade Gottes. Durch ihn haben wir diese Fülle. Das heißt, wir werden vor allem auf Jesus Christus hinweisen und auf das Leben mit ihm. Unsere Kinder, damit sie lernen, was Gnade Gottes ist in ihrem Leben. Und unser ganzes Leben hängt von der Gnade ab. Und die Gnade Gottes kommt nie zu spät. Es ist nie zu spät für diese Gnade. Von so einer Mutter heißt es dann am Schluss, es treten ihre Söhne auf und loben sie. Vielleicht nicht gerade am Anfang, vielleicht nicht gerade in der Pubertät, aber irgendwann treten sie auf und loben sie. Irgendwann realisieren sie das, was hat meine Mutter für mich getan. Ich möchte noch ein paar Hinweise geben von Claudia Müllern, die helfen können im Umgang mit den Kindern. Claudia Müllern sagt in einem Buch, dass sie auf die Würde des Kindes achten möchte. Zitat, der Gedanke, dass Kinder Geschöpfe Gottes sind und eine Gabe Gottes an mich und ich ihnen dementsprechend begegnen muss, hat mir sehr dabei geholfen. Ich will alle meine Kinder gleich lieben und schätzen, alle gleich. Und dann sagt sie weiter, ich will keine Mutter sein, die ihre Kinder unter Druck setzt, nörgelt, kritisiert und nachtragend ist. Hat jemand etwas angestellt, das kann ja immer wieder mal sein, und wieder bereinigt, kommt diese Sache nicht wieder auf den Tisch. Das ist für uns alle wichtig. Wenn wir etwas bereinigt haben, dann kommt diese Sache nicht wieder auf den Tisch. Das ist Vergebung. Ich verspreche einer Person eine Sache nie mehr vorzuhalten. Das ist Vergebung. Nicht, dass ich mich nachher gut fühle, das kommt erst später vielleicht. Das ist ganz wichtig. Dann ist wichtig, dass man Kindern die Liebe und Geborgenheit weitergibt, aber auch den Privatbereich beachtet. Kinder sollen ja schlussendlich zur Selbstständigkeit erzogen werden. Und Claudia Müller weist darauf hin, dass Mütter besonders schwer fällt, Zitat, ihre Söhne freizugeben und Schwiegertöchter zu akzeptieren. Ihre Söhne freizugeben und Schwiegertöchter zu akzeptieren. Ich hatte noch nie eine Schwiegertochter. Also von daher kann ich es nicht sagen. Also die Nabelschnur beim Sohn muss ein zweites Mal abgeschnitten werden. Das ist wichtig. Und die Gefahr, sagt sie, besteht besonders dann, wenn eine Frau in der Beziehung zu ihrem Mann nicht die Aufmerksamkeit, Wertschätzung und Zärtlichkeit bekommt, die sie sich wünscht. Deshalb sucht sie durch ihren Sohn die männliche Aufmerksamkeit zu gewinnen, die ihr Mann ihr nicht gibt. Also sind wir Männer gefragt. In Bezug auf das Verhältnis zum Sohn sagt Müllern weiter, es liegt an der Mutter, dem Sohn, Zitat, all das beizubringen und vorzuleben, was Frau Sohn tatsächlich bedeutet und in ihm vor allem Respekt und Achtung vor Frauen zu wecken. Dass man, der Sohn weiß, Frauen soll man respektieren und achten in ihrer Würde als Frau, als Mutter. Aber gerade nicht dadurch, dass die Frau sehr dominant auftritt, denn Studien haben auch gezeigt, dass solche Söhne eher zur Homosexualität neigen. Wenn sie also zu Hause eine sehr stark dominante Mutter erleben. Und dann noch einen weiteren Punkt. Die Mutter muss ihrer Tochter helfen, sollte ihrer Tochter helfen, zu einer eigenen Identität zu kommen, zu einer eigenen Rolle als Frau und Mutter. Zitat: Wenn ein junges Mädchen beachtet, dass die Mutter glücklich ist, Frau zu sein, in ihrer Ehebeziehung zufrieden ist, die Mutterphase gern durchlebt und darüber hinaus in Beruf, Gemeinde und Gesellschaft ihre Frau steht, wächst die Tochter mit einer positiven Erwartung an ihr Frausein heran. Sie muss ihre Tochter vor, und das ist jetzt ganz wichtig, ich werde das nächsten Sonntag, denke ich, auch in Bezug auf den Vater sagen. Sie müssen ihre Tochter vor einer übertriebenen emotionalen Abhängigkeit vom Mann bewahren. Etwa in der Art, dass sie sich alle ihre Gedanken nur darum drehen, wie sie Männer gewinnen und ihnen gefallen kann. Aber ihr auch helfen, nicht nur im Wettbewerb mit ihm zu stehen, das heißt stets das Gleiche oder mehr leisten zu wollen. Es geht schlussendlich um Befreiung, dass wir in der Freiheit leben, die Gott uns so gedacht hat. Und dann ist wichtig, dass die Mutter auch gleichzeitig eine vertraute Freundin der Tochter ist. Das wünschte sich meine Tochter zum Geburtstag diese Woche, dass Mama mit ihr shoppen geht. Und ich fand es schön, den ganzen Nachmittag. Also habe nicht so viel gekauft, das ist keine Angst. Aber es ist schön, wenn das ein Wunsch ist, dann ja, sollte man den gerne erfüllen. Einfach Zeit haben, Zeit verbringen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und am Schluss möchte ich betonen, es geht nicht darum, dass wir fehlerlos sind. Wir werden nie fehlerlos sein. Aber es geht darum, dass wir von Gottes Vergebung leben. Und es geht darum, dass wir fragen, welche Aufgaben hat Gott für uns so gedacht? Als Vater, als Mutter, als Mann, als Frau. Und es fällt beiden sicher nicht immer leicht, diese Aufgabe zu erfüllen. Beiden. Vater und Mutter, Mann und Frau. Und es fällt uns immer viel leichter, andere an ihre Aufgabe zu erinnern, als die eigene zu erfüllen. Und da sind wir gefragt, einfach Gott zu fragen, was kann ich tun, damit ich meine Aufgabe erfülle. Und hier ist der sanfte Geist der Frau gefragt. Nicht schreien, nicht Kinder anschreien, nicht den Mann anschreien. Natürlich darf man dann auch ganz offen mal sagen, das verletzt mich, das fällt mir schwer, damit umzugehen, das verstehe ich nicht. Aber es muss respektvoll sein. Sonst bewirkt es nur das Gegenteil. Sonst ist es keine Hilfe. Lasst uns beten. Vater, du hast uns dein Wort gegeben, damit wir dein Heil erleben, in der Familie, in der Gesellschaft, in der Gemeinde, damit wir auch ein Vorbild sind für andere. Herr, du weißt, wie unsere Gesellschaft das heute nötig hat. Du kennst die vielen Entscheidungen, die es gibt. Du kennst die vielen kaputten Familien. Die Kinder, die an Gewalt leiden, nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Herr, bitte schenke du Gnade, dass wir um Vergebung bitten, wo das nötig ist, dass wir dazu stehen, dass wir auch Fehler machen und dass wir uns immer wieder von deiner Liebe erfüllen lassen, zu unserem Ehepartner, Ehepartnerin, zu unseren Kindern. Herr, damit wir ihnen das weitergeben, was du haben willst. Erfülle uns mit deiner göttlichen Liebe, mit deinem göttlichen Geist und mit der Demut, die wir nötig haben, und um uns deinem Wort auch im täglichen Leben zu unterordnen. Herr, hilfe uns und schenke uns Gnade, denn wir brauchen deine Hilfe. Amen.